willkommen zum letzten Stündli. In dieser Folge hörst du einen absolut ungekürzten, unbearbeiteten Mitschnitt vom Live-Podcast vom 14. November mit der Bestatterin Celina Schneider. Wir haben das Gespräch vor Publikum im Krematorium Nordheim gehabt und es ist ein wundervolles Erlebnis gewesen. So eine wundervolle Stimmung, so viele nette, empathische, herzliche Menschen auf einem Haufen, das hat man wirklich einfach bis in die hintersten Ecken gespürt. Hey, und noch anders hat man wahrscheinlich gespürt. Wenn du schon die ein oder andere Folge vom letzten Stündli gehört hast, dann wirst du nämlich sofort merken, dass ich wahnsinnig nervös gewesen bin, als wir das Gespräch eröffnet und Gäste begrüßt haben. Wirklich so nervös. Als ich es jetzt gerade nochmal gehört habe, ist mein Puls direkt nochmal voll aufgegangen, als ich so die Anspannung in meiner eigenen Stimme gehört habe. Ja, und verkältet bin ich dazu auch noch gewesen. Die wundervolle Crowd begrüßt hat die mindestens so wundervoll Alva Hagner. Und auch sie war ziemlich emotional an dem Abend und das ist ja wirklich mehr als verständlich. Du hörst nachher gerade, warum. Ja, und natürlich war auch Celina ziemlich aufgeregt gewesen, aber sie hat sich so schön auf das Gespräch eingelassen und so aus dem Bauch auf Fragen geantwortet. Es hat einfach gematcht. Wir haben das Publikum eingeladen, um vor dem Start noch Fragen an uns auf so Zettel schreiben und die haben wir dann ins Gespräch aufgenommen. Ja, also mehr kann ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Du erfährst alles in dem Mitschnitt und darum wünsche ich dir jetzt einfach eine anregende Stunde mit der Celina Schneider und mir im Krematorium Nordheim, Zürich.
Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Live-Podcast vom letzten Stündli. Der Podcast, wo Elena Ibello einmal im Monat mit jemand anderem jeweils über Sterben, Tod und alles dazwischen, also auch über das Leben redet. Mein Name ist Alva Hagner und ich habe die Ehre, euch heute zu begrüssen und das letzte Stündli anzumoderieren. Elena und ich kennen uns seit fast 20 Jahren, wo wir uns bei der Ausbildung zur Radioredaktorin kennengelernt haben und seither durch jegliche Höchst und Tiefs begleitet. Die das letzte Stündli von den ersten Minuten an hören, haben meine Stimme auch schon im Ohr gehabt. Ich war Gästin von der ersten Folge, sozusagen Pilotfolge, wo ich für den Verlust von meinem damaligen Lebenspartner erzähle, wenn ich den verarbeitet habe. Und Elena sagt aber, hey, Pilotfolge stimmt so nicht, du bist nicht Pilotin, sondern du bist Hebamme. Dank dir, weil du mir so in die Ohren gelegen bist, ist dann auch das letzte Stündli quasi zum Leben erwacht und hast geholfen, dass das auf die Welt kommt. Der Podcast ist mittlerweile seit bald 5 Jahren da und trägt sehr dazu bei, dass Themen wie Tod, Trauer und Sterben enttabuisiert werden. Zusammen mit Gabriela Meissner, die den Polypod betreibt, haben die beiden dann vor 2,5 Jahren Onda Productions gegründet, einen Verein, wo existenzielle Themen wie eben Krise, Krankheit, Tod und Trauer die fördern, dass darüber geredet wird. Falls ihr also noch solltet auf der Suche sein nach einem Weihnachtsgeschenk oder ein Geschenk für euch selber oder einfach so wollt die Arbeit von der Gabriela und der Elena unterstützen, dann könnt ihr auf onda-productions.ch zum Mitglied werden. Ja, die wunderbare Elena macht sonst auch noch viele fantastische Sachen. Unter anderem auch den Schreibworkshop «Schreiben über Sterben». Und ich glaube, im Foyer sollten Flyer aufgelistet sein. Und sonst findet man auch unter ibello.ch ganz viele andere Sachen über Elena und was sie alles Tolles macht. Legen wir jetzt aber den Fokus auf den heutigen Abend, die nächste Stunde. Zuerst noch etwas technisch-organisatorisches Wichtiges, weil das ja alles aufgezeichnet wird nachher, ist wichtig, dass alle das Handy auf den Flugmodus haben oder abgeschaltet haben. Genau, dass wir da nicht irgendwelche Klingelgeräusche nachher auf der Aufnahme haben. Danke vielmals. Es ist mega schön zu sehen und bemerkenswert, dass an einem Freitagabend so viele Leute ins Krematorium im Ausgang kommen. Es ist ja doch eher ein bemerkenswerter Ort, um den Freitagabend zu verbringen. Die unter euch, die schon mal da gewesen sind, kann man davon ausgehen, dass an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon mal jemand verabschiedet haben da. Alle anderen, die zum ersten Mal da sind, interessieren sich für das Thema, für die Elena oder Celina oder alles zusammen. Aber ich glaube, allen gemeinsam, die da sind, kann man sagen, es haben alle Empathie und auch den Mut, sich diesen Themen zu stellen. Sehr oft ist es dann so, dass rückblickend zumindest die schlimmen Geschichten Hand in Hand gehen mit schönen Erinnerungen. Das Wort «schlimm schön» hat sich im Wortschatz von der Elena mir auch schon etabliert, genauso wie das Wort «dunkelbunt». Ich weiss nicht, welche Gefühle ihr gehabt habt, als ihr daher gekommen seid. Bei mir ist es jedenfalls ein bunt gemischter Blumenstrauß an verschiedensten Gefühlen. Vorfreude, da können dabei sein, bei dem Podcast auch bekannte Gesichter wieder zu sehen. Ich gebe es zu, ganz ein Haufen Nervosität. Wie reagiere ich, wenn ich 10,5 Jahre später wieder in den Räumlichkeiten bin, wo ich das letzte Mal meinen damaligen Lebenspartner gesehen habe? Und schaffe ich es, trotz Emotionalität professionell zu begrüßen? Auch ein bisschen Neugier, Wunderung, wie wird das so, wenn ganz ein Haufen Menschen da sind, mit potenziell noch mehr Gefühl, wie wird das echt? Und Stolz ist auch dabei, Stolz auf die Elena, dass sie ihre Leidenschaft lebt und damit ganz ein Haufen Leute bewegt. Und die grösste Blume ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass wir live und alive können am neuesten, letzten Stündli lauschen. Klatsche bitte für Elena Ibello und Celina Schneider.
Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Guten Abend miteinander. Hey, so schön, dass ihr alle da seid. Guten Abend, Celina. Hey, ich habe mega Freude. Danke vielmals, dass ihr da seid. Bevor wir voll reingehen, könnte man es gut bis hindern. Es geht, lieber ein bisschen lauter.
Matteo,
herzlichen Dank. Merci. Ja, danke auch dir, liebe Alva. Jetzt weiss ich auch nicht, wo du bist. Ach. Für die wundervolle Begrüßung und Einleitung. Wir haben uns gerade noch mal ein bisschen sammeln, Celina und ich. Und hoi, liebe Celina.
Guten Abend miteinander. Hoi, Elena.
Heute Abend geht es, wie gesagt, ums Sterben. Ums Thema Bestattung. Ganz konkret ums Abschied nehmen, um Trauer und wie immer im letzten Stündli ums Leben. Ich mache es so, wie ich es immer mache im letzten Stündli und zuerst einmal meine Gesprächspartnerin vorstellen. Celina Schneider ist 36. Sie ist eidgenössisch diplomierte Bestatterin. Also herzliche Gratulation an dieser Stelle. Die Prüfung ist vor kurzem bestanden. Seit 5 Jahren arbeitet Celina da im Bestattungsamt von der Stadt Zürich. Und Celina redet zum guten Glück sehr gern über ihren Beruf und über ihre Berufung, weil sie es wichtig findet, dass wir Ängste abbauen können und dass wir offener über den Tod reden können. Und darum hat sie zum Beispiel auch schon Insta-Videos produziert, wo sie Einblick gibt in ihre Tätigkeit als Bestatterin. Und sie hat aber auch einfach als Celina als Privatperson sehr viel zu sagen zum Thema. Sie hat vor 2,5 Jahren ihre Mami in den Tod begleitet und auch bestattet. Ihre Mami war hier 56. Ja, nochmal herzlich willkommen, Celina, im letzten Stündli. Schön, dass du da mit mir über Sterben redest.
Danke vielmals. Schön, dass ich da bin.
Mega gerne. Ja, und da, an diesem speziellen Ort, sind wir ja auch nicht umsonst. Danke, dass wir überhaupt da sind, genau. Und einfach für die, die heute Abend nicht da sind und live können zuhören können, sondern die nachher nicht die Aufnahme hören, die Information, wir sind da in der Abdankungshalle 2 vom Krematorium Nordheim in Zürich. Man hört es vielleicht allenfalls dann auch in der Aufnahme. Der hohe Raum und die farbigen Fenster geben eine ganz eigene Atmosphäre. Celina, wann bist denn du das letzte Mal hier in dieser Abdankungshalle gewesen?
Guten Abend miteinander. Neben den letzten zwei Tagen, wo wir hier den Aufbau gemacht haben, bin ich immer wieder einmal in dieser Halle, weil wir hier immer wieder Angehörige willkommen heissen, die sich von ihren verstorbenen Gespändchen, verstorbenen Liebsten verabschieden wollen. Also ich bin immer wieder einmal in dieser Halle.
Und wenn du da bist mit Menschen, die Verstorbene verabschieden, was ist denn deine Rolle?
Ich tue eigentlich durch die Abdankung leiten. Ich bin einfach da als Ansprechperson. Wenn sie irgendwie Wünsche haben, von wegen Blumenschmuck, Musik, Pfarrer, ich hole die Leute ab und begleite sie durch die 60 Minuten, wo sie Zeit haben, die Abdankung zu machen, bin ich einfach für sie da, die Ansprechperson.
Also inklusive Trauerrede und allem?
Das nicht. Nein, es gibt so eine Notliturgie, aber habe ich noch nie benutzen müssen. Da haben sie mir Angst gemacht, als ich angefangen habe. Im Fall, wenn der Pfarrer nicht kommt, musst du das machen.
Kannst du schnell erklären, was ist eine Notliturgie?
Das ist einfach so ein Standardtext. Im Fall wirklich, wenn der Pfarrer nicht kommt, kannst du das ablesen, das auf die Person, ja, die Person gestalten. Und das ist so gewesen, oh, will ich das wirklich machen? Ich habe es nie machen. Der Pfarrer ist immer gekommen. Ich bin sehr dankbar gewesen. Ja.
Und manchmal kommen auch freie Trauerrednerinnen oder so.
Das ist absolut unterschiedlich. Das können okay. Die Angehörigen selber wählen, wer sie da möchten, da, wo sie dann auch durchbegleiten. Wir sind wirklich eher ein bisschen im Background. Sind einfach da, wenn Fragen sind wegen Parkplätzen, wegen Blumen, Musik und so weiter und so fort. Aber wir halten uns ein bisschen im Hintergrund.
Mhm. Und was sind denn sonst noch Aufgaben, die du hast als Bestatterin?
Ganz viel.
Erzähl mal von den wichtigsten.
Von den wichtigsten, das sind alle wichtig. Für mich sind alle wichtig. Wir haben ein neues Jobprofil. Das ist der Bestattungs-Allrounder, Bestattungs-Allrounderin. Heisst, wir decken eigentlich alles ab. Wir gehen die Verstorbenen holen. Dort, wo sie verstorben sind. Ob das in einem Heim ist, ob das daheim ist, ein Polizeifall und so weiter und so fort. Wir nehmen sie zu uns ins Krematorium. Ich kremiere auch die Verstorbenen. Ich bin der Aufbahrung tätig, wo die Angehörigen nur mal sich Zeit nehmen können, um vorbeikommen. Ich bin der Beratung. Also du hörst, es sind ganz, ganz viele verschiedene Stationen, die wir hier haben, aber das macht den Beruf auch wirklich sehr, sehr spannend.
Jetzt kann man vielleicht noch sagen, eben du bist 36 und du hast vorher in der Modebranche gearbeitet und gerne in der Modebranche gearbeitet, gell? Wie kommt es dazu, dass du jetzt da bist?
Hey, ich habe das wirklich leidenschaftlich gemacht, also ich bin ein bisschen reingerutscht durch meinen Papi, wo mir das ermöglicht hat. Ich habe das wirklich sehr gern gemacht. Ich habe mich auch ein bisschen aufgeschafft und habe mein Team gehabt und so weiter. Und dann ist aber irgendwann der Corona-Lockdown gekommen, wo ich einfach ganz viel in Frage gestellt habe, weil plötzlich hat man alles müssen irgendwie digitalisieren, man hat müssen schauen, dass die Leute noch an ihre Jeans kommen. Aber wenn sie nicht raus dürfen, du musst jetzt schauen, dass die noch zu ihrem Chip kommt und. Und das hat mich mega gestört, weil ich fand, hey, rundum auf der ganzen Welt sterben so viele Menschen. Ich muss etwas machen, das mehr Sinn macht. Und das war es einfach nicht mehr gewesen, um irgendeiner Frau oder einem Herrn noch die letzten Jeans noch am besten vor die Türe zu bringen. Ja, und dann ist das losgegangen, eigentlich so ein bisschen zu überlegen, was würde mich noch interessieren.
Und dann kommt einem als allererstes Bestatterin in den Sinn. Es leuchtet mir völlig ein.
Ist ziemlich so gewesen, ja.
Ernsthaft?
Nein, ich habe mich natürlich vorher schon ein bisschen befasst mit dem Thema. Das Leben lang hat mich das immer schon ein bisschen interessiert. So, Thema Tod, Leben natürlich auch. Es gehört dazu. Es wird uns alle treffen irgendwann. Und mich hat einfach Wunder genommen, was passiert nachher mit dem Körper.
Also, nachdem jemand gestorben ist, auf der Welt, was passiert auf der Welt mit dem Körper?
Genau.
Nicht das Thema Anderswelt oder wie man dem will sagen.
Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde wirklich sagen, was passiert mit dem Körper, weil wir nehmen Abschied irgendwie in einem Heim oder daheim, wenn die Grossmami stirbt. Aber etwas passiert dann nachher. Die bleibt ja nicht im Heim. Die kommt ja dann irgendwo her. Kommt Station über und so weiter. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen mit dieser Thematik auseinandergesetzt, beziehungsweise bei den schon fast ein bisschen auf Stellensuche gegangen. Oder einfach mal reinschnuppern und habe dann auch die Möglichkeit bekommen, vor 7-8 Jahren mittlerweile, um einfach mal bei der Stadt Zürich zu schnuppern. Ich bin einen Tag da gewesen und es hat mich gepackt. Ich habe gewusst, das will ich machen. Das ist so ein sinnhaftiger Beruf. ich habe keine Berührungsängste und so weiter. Das ist meins.
Was für ein Gefühl hat es denn ausgelöst, dass du das so gewusst hast, das ist es jetzt?
Hey, es war ein befriedigendes Gefühl gewesen. Einfach, ich habe gewusst, dass sind Menschen herum, die das so leidenschaftlich machen, so pietätvoll, würdevoll, wo man sich vielleicht, wenn man an einen Bestatter denkt, nicht gerade denkt, ah, man hat vielleicht so ein bisschen einen älteren Mann, schwarz angelegt im Kopf. Aber es sind so tolle Menschen, die da im Hintergrund mitwirken und der Abschied für die Angehörigen so schön gestaltet, das hat mich einfach gepackt. Ich habe gefunden, das ist es. Da kannst du etwas zurückgeben.
Also es hat auch ein paar da heute Abend. Kompliment in dem Fall an euch, dass ihr da Celina so schnell können begeistern für diesen wichtigen Beruf. Und was verstehst du wirklich als deinen Auftrag? Also jetzt haben wir es von deinen Aufgaben gehabt, wie du dazu gekommen bist. Und was ist dein Auftrag, den du hast, wenn du jemanden abholen
kannst? Mein erster Auftrag ist sicher, die Verstorbenen in Würde herzurichten, einzubetten, mit zu uns nehmen, ins Krematorium Nordheim. Und den Abschied so gut und würdevoll zu gestalten für die Angehörigen, das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Im zweiten Teil sehe ich mich mittlerweile schon ein bisschen als Aushängeschild. Ich ecke auch immer mal wieder an, wo ich so finde, hey, wir müssen über den Tod reden. Er soll uns nicht von morgen bis am Abend begleiten. Aber es ist wichtig, darüber zu reden, mit den Gespenden, mit der Familie, um einfach mal ein bisschen, was wollen wir, was wollt ihr? Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Auftrag, auch in diesem Beruf, ein bisschen gegen rausgehen und probieren, den Schrecken ein bisschen zu nehmen von dem Thema Sterben, Tod.
Und was hilft es dann, wenn man darüber redet?
Das müsstest du jetzt die Leute fragen. Nein, was hilft es? Ich glaube, eben, es nimmt ein bisschen den Schrecken. Ich glaube, ein bisschen die Angst. Also, viele Leute haben Angst vor dem Sterben und Tod. Aber ich glaube, je mehr man darüber redet und vielleicht auch Möglichkeiten aufzeigt, was es gibt, was man kann machen, auch um die Angehörigen zu entlasten, gibt einem das vielleicht, ich hoffe es, so ein bisschen eine andere Ansicht und vielleicht ein bisschen Ruhe in das Ganze. Eben, wie gesagt, nicht von morgen bis am Abend über das Nachdenken. Das kommt dann schon. Aber sich ein bisschen mit dem auseinandersetzen, weil das trifft uns alle.
Ja, ich glaube auch, wenn man es zu viel macht, dann verpasst man ein bisschen dann auch noch zu leben, oder?
Zu leben, ja.
Und wenn man es aber zu wenig macht, dann merkt man nicht, oh, das Leben geht ja irgendwann auch vorbei. Und der Spagat ist möglicherweise das, was wir suchen, oder wir beide.
Richtig, ja. Gesundes Mittelmass.
Wann merkst denn du, dass der Auftrag, den du hast, erfüllt ist? Also was ist so dein Gradmesser? Wann hast du das Gefühl, jetzt habe ich, glaube ich, meinen Job gemacht, gut gemacht?
Ich brauche nicht von außen Leute, die dann sagen, hey, mega schön das gemacht, mega schön das, sondern wenn ich selber mit einem guten Gefühl rausgehe, weiss, ich habe jetzt die verstorbene Person, jung oder alt, schön eingebettet, schön angelegt, was mir immer sehr wichtig ist. Ich finde das aus dem Detailhandel noch toll, genau, wenn Leute noch gut angelegt sind im Sarg. Wenn du noch das Blümchen angetan hast, wenn du noch gefrisiert hast und so weiter und so fort, dann gehe ich im Fall mega happy raus, wo ich so finde, das ist ein Sinn für mich. Es tut mir leid, jede Geschichte, die gerade passiert ist, und ich finde es dann natürlich auch schön, wenn dann Angehörige und sagen, wow, wir haben ihn so und so noch gesehen oder erlebt und jetzt ist er so schön angelegt, er ist so schön hergerichtet, jetzt können wir wirklich nur mal Abschied nehmen. Das gibt mir wahnsinnig viel Wertschätzung und das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
Einfach weil du weißt, wie wichtig das ist, dass man noch Abschied nehmen kann.
Absolut.
Also das heisst, du erlebst auch schöne Momente, in deinem Beruf?
Ich erlebe eigentlich nur schöne Momente. Und das ist nicht schön gleich Lachen und Fest und überhaupt, sondern auch in der tiefsten Trauer, wenn du merkst, und wenn es ein Kopfnicken ist, wenn es ein Blick ist, wenn es einmal Worte sind oder eine Berührung, dort merke ich die Schönheit daraus, aus meinem Beruf, und da merke ich, ich habe etwas richtig gemacht für die Angehörigen.
Hast du kürzlich etwas erlebt, wo du wirklich gefunden hast, wow, so schön, dass ich das jetzt auch erleben konnte, was du uns davon erzählen kannst?
Ich habe jetzt nicht diese Story. Ich habe immer wieder Stories oder Geschichten, die mich durch den Tag begleitet. Ob jetzt das ist, eine Mami, die sich suizidiert hat mit zwei Kleinkindern und du kannst die Kinder, der Vater völlig überfordert. Was mache ich mit diesen Kindern? Sollen wir in den Raum? Sollen wir nicht in den Raum? Wie gehen die Kinder mit dem um? Ich habe nicht das Rezept, aber ich, aus der Erfahrung heraus gehen die Kinder ein bisschen spielerischer mit dem um oder halt anders denkend. Und dann habe ich gefunden, hey, wir haben Schreiber da, wir haben Malsachen da. Wir nehmen jetzt mal den Sargdeckel raus, den mal zuerst anmalen. Einfach, dass die Mami noch irgendwie eine Message auf den Weg mitgeben können. Und dann sind sie aber auch in den Raum gegangen, zum Mami, und haben im Ecke eben den Sargdeckel bemalt. Und der Papa ist mega, mega dankbar rausgekommen. Und auch die Kinder so, wir haben der Mami noch eine Zeichnung gemacht, und jetzt gehen wir Bubble Tea trinken. Und ich finde so, hey, mega cool, trinkst du einen für mich mit? Weißt du, so, irgendwie 6 und 9. Das sind schon so Geschichten, so schlimm, aber auch gleich irgendwo schön.
Mhm. Dass man es dann eben nicht quasi überspringt, den Moment, wo man hätte zum Abschied nehmen von lauter Überforderung, von lauter Angst, sondern dass man wie eine Möglichkeit kann geben.
Ja, bewusst.
Mhm. Was ist denn so eine schöne Rückmeldung, die du bekommst?
Hey, es kommen ganz verschiedene. Ich nehme mir, oder ich probiere mir auch Zeit nehmen, wenn ich jetzt in der Aufbahrung bin, wo ja wirklich immer wieder Leute kommen, ihre Verstorbenen besuchen. Die einen haben mehr Redebedarf und dann erzählen sie mir ein bisschen aus dem Leben, aus ihrem Leben, aus dem verstorbenen Leben. Und ich probiere mir wirklich womöglich ein bisschen die Zeit zu nehmen. Und das sind einfach dann schon so schöne Rückmeldungen, weil ich merke, das ist ein Vertrauen da. Also wir haben uns jetzt gerade kennengelernt, aber es ist ein Vertrauen da. Sie wollen mir die Geschichte erzählen. Ich fühle mich dann auch nicht als einfach irgendjemand, der gerade hierher gelaufen ist, sondern ich glaube schon, dass die Leute dann auch ein bisschen wissen, hey, da steht eine Bestatterin. Sie weiss, um was es geht. Vielleicht hat sie noch meinen Mann, Freund, was auch immer geholt. Und das sind mega, mega schöne Begegnungen. Ja, und das gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl. Ja.
Ja, du triffst ja die Leute wahrscheinlich immer einen Moment, wo sie wie sehr offen sind. Und mit offen meine ich, wie so ein bisschen das Innere ist doch dann wie so ein bisschen freigelegt. Komplett. Wenn man gerade so einen Verlust erlebt hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass du wahrscheinlich eine mega wichtige Ansprechperson bist in dem Moment, weil sie wissen, bei dir müssen sie nicht irgendetwas beschönigen, irgendetwas schön reden, weil du bist Bestatterin, genau wie du sagst, oder du weißt genau, um was es geht. Und bei dir muss man dann auch nicht um den heißen Brei herumreden. Hast du mit dem gerechnet, dass du die Leute in so einem Moment kennenlernst, wo sie so ihr Innerste draussen haben?
Ich glaube, es ist ein Beruf, wo du dich einfach mal reingeben musst. Es gibt kein Rezept. Ich glaube, das ist also etwas, wo ich immer wieder heute auch denke, am Vorstellungsgespräch, Frau Schneider, haben Sie das Gefühl, Sie können das? Haben Sie das Gefühl, Sie können mit Geschichten umgehen, mit Menschen umgehen? Haben Sie das Gefühl, Sie können mit Gerüchen umgehen und so weiter und so fort? Und ich habe wirklich mehrmals an dem Vorstellungsgespräch gesagt, ich muss es probieren. Ich glaube, dass ich es kann. Aber du weißt es nicht, weil es gibt nicht das Rezept oder der Stellenbeschreib so und so und so. Ich bin das reingegangen, ich bin offen gewesen, ich begegne Menschen offen. Ich denke, ich kann auch gut mit verschiedenen Emotionen umgehen und so weiter und so fort. Und das ist mir gelungen. Mit diesen Feedbacks, die kommen. Ja.
Und ich nehme an, das ist auch das, was einem eben so ein bisschen nährt, oder? Dann in dem
zu 100%. Ich gehe jeden Abend mehr oder weniger kaputt heim. Also es ist ein strenger Beruf, physisch wie psychisch, aber total befriedigend. Und ich habe wirklich in diesen 5 Jahren, in denen ich das jetzt mache, hat es mich noch nicht, und das ist wirklich so, noch nicht einmal angeschissen gehen arbeiten gehen. Und das ist mega schön.
Ja, wow. Mhm. Und was beschäftigt dich dann manchmal auch oder schockiert dich sogar, was du zum Teil erlebst?
Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von dem, eben, es versterben sehr viele alte Menschen. Und das ist nicht, dass es zur Gewohnheit wird, weil es ist jeder eine einzelne Person und ich gehe auch heute nach 5 Jahren noch sehr würdevoll und pietätvoll vor. Was mich schockiert, ist natürlich, dass man immer wieder sieht, wenn junge Menschen sterben, ob es ein Unfall ist oder wenn sie einfach nicht mehr mögen und sich suizidieren. Das ist natürlich dann schon der Schockmoment, wenn es um Kinder geht. Und was mich ein bisschen erschreckt hat, muss ich ehrlich sein, ich bin mittlerweile zwar schon seit etwa 16 Jahren in Zürich, bin in Chur aufgewachsen. Nicht, dass jetzt einen Unterschied machen müssen, aber die Einsamkeit, wie viele Menschen wir in dieser Stadt Zürich holen gehen, wo schon mehrere Tage, mehrere Wochen gelegen sind, wo einfach niemand hatten, wo niemand hat sich interessiert. Ich meine, irgendwann schmeckt es dann und dann reagiert dann einmal jemand. Und mit dem musste ich wirklich ein bisschen klarkommen, so die Einsamkeit, die herrscht, das hat mir recht nachdenklich gemacht.
Also das heisst, wenn ihr dort kommt, dann ist eigentlich schon die komplette Verwahrlosung wahrscheinlich vor dem Tod gewesen.
Das ist so, ja. Das siehst du an den Wohnungen, das schmeckst, das spürst, ja, das ist so. Mhm.
Und das kommt häufiger vor, als du es dir vorgestellt hast im Voraus?
Absolut. Also es ist für mich jetzt erschreckend gewesen. Ich kann dir jetzt keinen Prozentsatz sagen, ich kann dir keine Anzahl sagen, aber es kommt doch immer wieder vor, wo ich denke, wow, ist da kein Mensch irgendwie rum gewesen. Und wenn es ein Nachbar ist, der doch muss sehen, der Briefkasten ist überfüllt oder irgendetwas, das ist heute noch schwierig für mich. Also, ja, es macht mich einfach nachdenklich. Mhm. So ein bisschen Gesellschaftsthemen. Mhm.
Ja, und was nehmen wir uns ein bisschen mit in das Nachdenken. Was führt das, zu was für Gedanken führt das, wenn du so etwas erlebst?
Ja, es ist für mich einfach irgendwie unvorstellbar. Ich, wo so, erstens habe ich einen mega Kreis um mich, ich habe eine gute Familie, Beziehung, Freunde, Bekannte. Wie hat es ein Mensch dort angeschafft? Was muss da im Leben nicht so gut gelaufen sein, wie es bei mir gelaufen ist, dass man an dem Punkt ist? Und irgendwo die Nächstenliebe. Also ich finde ja nicht, man muss einen mega Kreis haben von Familie und so weiter, sondern auch, hey, du merkst doch, du kennst doch deine Nachbarn oder irgendwie reden mal mit jemandem im Tram oder was auch immer. Das hat mich einfach mega, mega erschreckt, dass da in dem Fall einfach kein Mensch interessiert.
Hat das einen Einfluss darauf, wie du heute im Alltag lebst, wenn du jetzt an die Zeit denkst, wo du noch in deinem früheren Beruf tätig warst?
Ich bin immer schon sehr eine offene Person gewesen und auf Menschen zugegangen, aber das hat sich sicher noch vertieft. Das würde ich sicher behaupten. Ich bin ruhiger geworden. Ich nehme nicht mehr alles so, nicht ernst, aber ein bisschen gelassener. Ich springe nicht mehr aufs Tram, ich springe nicht mehr auf den Bus. Der Nächste kommt. Es ist voll okay. Ich helfe den anderen, wenn jemand muss ins Tram einsteigen mit einem Rollstuhl. Ich glaube, das habe ich vorher auch schon gemacht, heute mache ich es bewusster. Handy mal weg und mal schauen, was passiert so ein bisschen um dich herum. Sonst noch.
Finde ich eigentlich noch einen schönen Change, oder?
Mhm. Absolut.
Mhm. Wie schaltest du dann ab? Also ich meine, eben, so etwas geht einem ja mega nah. Mhm. Wie schaltest du ab nach so einem Tag?
Hey, ich kann einfach gut, wenn ich da meine Uniform abziehe, heimgehe und es ist okay. Es gibt natürlich Geschichten, wo ich sicher auch heimträge und mal daheim erzähle, wenn es jetzt mittlerweile nach 5 Jahren nur mal irgendwie mega etwas Außerordentliches gewesen ist. Das hilft sicher, ein bisschen reden. Durch das, dass wir immer das Zweite unterwegs sind, zusammen an die Fälle gehen, an die schönen oder nicht so schönen, ist das schon Psychohygiene im Auto. Also, dein Gespännchen nebendran schmeckt das Gleiche, sieht das Gleiche, erfährt das Gleiche. Und das ist schon mega, mega etwas Schönes, etwas Gesundes. Und wenn jetzt irgendetwas gleich einmal ist, wo mich länger beschäftigt, eben, ich rede mit Familie, mit Freunden, ich höre Musik, ich gehe raus. Aber es ist mir bis jetzt sehr, sehr gut gelungen, eigentlich nach dem Arbeiten können abzuschalten.
Habt ihr übrigens auf dem Bestattungsamt auch das Peer-System, was es manchmal gibt bei den Notfallzentralen oder bei den Rettungskräften und Polizisten, wo sie so wie, ich habe es gar nicht gesehen, die psychologischen ErsthelferInnen gibt innerhalb vom Team.
nicht, dass man sie jemals schon gebraucht hätte in diesen 5 Jahren, aber vom Gehören sagen oder von der Stadt Zürich her, es wird es geben. Irgendwo wird es das geben. Ja. Aber es hat noch nie jemand meines Wissens gebraucht, beansprucht, weil wir im Team wirklich mit unseren 40 Leuten, die hier arbeiten, einfach so einen guten Austausch haben und das können wir selber regeln.
Mhm. Ja. Das findet wie einfach statt.
Richtig.
Das ist ganz natürlich.
Ja. Mhm.
Mega schön. Hey, ich würde an dieser Stelle gerne mal schauen, ob es eine Frage aus dem Publikum hat. Und ich sehe, dein Körbli hat 2, 3 Zettel drin. Ja. Magst du mal eins ziehen?
Soll ich mal? Gut. Oh, da ist viel Text. Susanna Moser. Guten Abend. Wie begleiten Sie Menschen mit kognitiven, geistigen Behinderung, die Eltern oder andere nahe Menschen verloren haben? Haben Sie Hilfsmittel, um Gespräche in leichter Sprache zu führen? Das ist gerade eine wunderbare Frage. Ist eine gute Frage. Ich muss sie für mich noch schon lesen. Mit kognitiven.
Also hast du das überhaupt schon mal erlebt, dass Angehörige mit kognitiver Beeinträchtigung mit dir den Kontakt gesucht haben oder einfach überhaupt da gewesen sind?
Ich treffe alle Arten von Menschen und das ist ja so schön. Das ist auch etwas, was meinen Beruf so spannend macht, weil du nie weißt, an was für Menschen kommst, in welchem Gemütszustand sind sie, was auch immer. Ich glaube nicht, also wir haben nicht irgendwelche spezifische Mittel oder Hilfsmittel, um die Leute irgendwie anders abholen. Es klingt jetzt ein bisschen auf ein Podest gestellt. Ich habe einfach ein bisschen das Gespür. Ich weiss, wie ich kann mit den Menschen umgehen. Und ich habe jetzt noch nie irgendwo eine Schwelle erreicht, wo es nicht mehr gegangen ist. Wo ich gefunden habe, oh, jetzt mit dieser Person, ich weiss nicht mehr, wie weiter. Weil manchmal bringen auch wenig Worte sehr viel. Hände um Füße. Blick, spüren, ist manchmal mehr als einfach irgendwelche Worte. Also nein, auf deine Frage, Susanna. Wir haben kein Hilfsmittel in dem Sinn, aber wir sind so breit aufgestellt, auch in unserem Team, mit so vielen verschiedenen Menschen, Charakteren, Hintergründen, Arten, dass man da, wenn man mal nicht weiterkommt, auf irgendjemanden zugreifen und sagen, hey, kannst du mir da schnell helfen? Ich weiss, du hast die Person vielleicht im Umfeld oder hast du sonst schon mal so einen Fall gehabt? Ich glaube, wir handeln das sehr, sehr gut, ohne Hilfsmittel.
Und ich glaube, man muss ja auch noch sagen, ihr seid nicht TrauerbegleiterInnen. Aber da die Anschlussfrage wäre vielleicht gleich interessant, wenn du jetzt merkst, dass jemand gerade wirklich keinen Boden findet. Tust du vermitteln, jetzt eben unter Umständen auch spezifisch Angebot? Oder ist das wie nicht etwas, wo ihr macht?
Ich glaube, je länger du den Beruf machst, desto mehr vernetzt du dich, lernst Menschen kennen und so weiter. Ich sage jetzt, ich habe ein bisschen einen Background, ich kenne ein bisschen Leute aus dem Metier. Wenn ich jetzt irgendjemanden habe, wo ich finde, mal im Fall, das würde passen, gebe ich natürlich den Tipp und sage, hey, nehmen wir mal Kontakt auf mit der, mit dem, was auch immer. Aber es hat gleich irgendwo ein bisschen eine Grenze. Ich probiere wirklich das Bestmögliche zum Menschen abholen, aber eben irgendwo geht es einfach nicht mehr, wo ich dann halt muss sagen, ihr müsst euch selber probieren, irgendwie zu informieren.
Ja, das ist wie nicht wirklich eure Aufgabe. Dort, manchmal höre ich einfach schon auch, dass dort manchmal so ein Scharnier fehlt oder in dieser Begleitung, aber das ist vielleicht für eine andere Podcast-Folge mal ein Thema. Ja, ich möchte natürlich heute Abend auch noch über deine Mami reden. Deine Mami ist vor 2,5 gestorben.
2,5 Jahre,
ja. Ja, genau. Vor 2,5 Jahren gestorben. Sie hat Krankheit Chorea Huntington gehabt. Das ist eine neurologische Krankheit, die zuerst die Muskelsteuerung beeinträchtigt und dann irgendwann nach vielen Jahren eigentlich zu einer Demenz führt und tödlich ist. Wie ist das bei deiner Mami gewesen? Wie hat sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
Wir haben mit dem Fuß angefangen, also eigentlich mit dem Bewegungsapparat, dass sie irgendetwas im Fuß gespürt hat. Sie hat angefangen, ein bisschen humpeln, irgendetwas stimmt mit dem Fuß nicht. Und dann ist das eigentlich sehr eine lange Geschichte geworden, weil sie einfach, also die Krankheit ist ganz, ganz weit weg gewesen. Das war gar kein Thema gewesen. Man ist zum Arzt gegangen, man hat Parkinson abgeklärt und. Und es ist einfach nicht besser geworden. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weil wir die Krankheit schon kennen, von meinem Grossmami, die dem gestorben ist, habe ich gesagt, Mami, ich glaube, es ist an der Zeit, vielleicht das mal zu testen. Und das ist dann so gewesen, dass sie die Diagnose bekommen hat. Und so ist dann das Leiden weitergegangen. Es hat sich dann irgendwann halt, ja, auf den Körper, also über die Jahre, aber auf den Körper.
Das heisst, ihr habt eigentlich schon gewusst, was auf euch zukommt, weil deine Grossmami das schon gehabt hat?
Leider, ja. Leider und gleich eigentlich gut. Ja, wir haben gewusst, was kommt. Es ist gut, es ist nicht leider. Ja.
Aber auch recht hart, oder? Also, was hat das ausgelöst bei euch, die Diagnose?
Also, das war ein Schlag ins Gesicht gewesen. Da müssen wir nicht diskutieren. Wir haben gesehen, wie es meinem Grossmami gegangen ist. Sie hat das bis zum Schluss, eben, wo sie dann im Heim wirklich an dieser Krankheit verstorben ist, gehabt. Wir haben gewusst, was für ein Verlauf das wird sein. Darum sage ich, ja, natürlich, leider hat sie die Krankheit gehabt. Ist scheisse, auf Deutsch gesagt. Müssen wir nicht diskutieren. Und gleich gut zu wissen, was herführt, damit meine Mami entscheiden kann. Das will ich nicht.
Ihr habt ja ein mega enges Verhältnis gehabt, deine Mami und du. Das nimmt mich jetzt zuerst noch Wunder. Habt ihr immer offen über die Krankheit und über Sterben und Tod können reden?
Komplett. Also über die Krankheit haben wir ja sowieso schon geredet, weil sie einfach da war mit meinem Grossmami. Also das ist ja über 10 Jahre, 10, 15 Jahre ist die Krankheit gewesen. Also wir haben die gekannt, wir haben gewusst, was es ist und so weiter. Und haben es einfach angenommen. Und ich und meine Mami haben so eine wirklich eine innige, tiefe Beziehung gehabt, also eine gesunde, innige, tiefe Beziehung. Und haben über alles geredet im Leben. Über alles. Also über das Leben, über den Tod, über Krankheiten, über Bedürfnis, Lust und. Also da sind wir komplett offen gewesen. Ja.
Also wie muss man sich denn so ein Gespräch zwischen der Celina und ihrer Mami über das Sterben vorstellen?
Lustig. Lustig. Ich weiss noch, wo wir mal bei meinem Grossmami waren, wo meine Mami die Diagnose noch nicht gehabt hat, hat sie einfach gesagt, du Celina, wenn ich das jemals haben sollte, drückst du mir ein Küsschen auf den Kopf. Ja, ist jetzt makaber, aber es war lustig. Wir haben darüber gelacht. Hey, so haben wir geredet. Also weißt, wir haben natürlich auch ernsthaft geredet. Es war nicht immer nur lustig gewesen, klar. Aber, ja, wir haben darüber geredet, so ein bisschen, was ist dein Bedürfnis, wenn es dann mal so ist. Ich muss aber sagen, dass die Gespräche über den Tod eigentlich erst dann gekommen sind, wo sie die Diagnose gehabt hat. Also vorher hat man gut darüber geredet und eben Grossmami und ich will das nicht, eben drückst du mir. Aber ernst war es eigentlich erst, wo die Diagnose gekommen ist. Und das ist eigentlich etwas, was ich rückblickend okay finden, aber es wäre okay gewesen, hätten wir vorher schon ein bisschen ernsthaft darüber geredet, weil es kann so schnell vorbei sein.
Wäre es euch dann möglich gewesen, in dieser Ernsthaftigkeit über das zu reden, wenn keine Diagnose im Raum gestanden wäre?
Natürlich, weil wir haben wirklich so über alles geredet. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal gesagt hätte, so Mami, heute treffen wir uns zum Mittag und reden einmal 2 Stunden über den Tod, dann wäre das auch gegangen. Aber es ist dann halt gleich eben ein Thema gewesen, wo es war so die Krankheit von Grossmami und dies. Ja, man hat nicht wirklich so darüber geredet.
Ja, man hat andere Themen, wo man lieber darüber redet wahrscheinlich.
Oder? Das ist ja so.
Ja, und trotzdem haben das nachher gemacht. Das ist ja, haben ja auch noch Zeit gehabt.
Ja.
Und haben auch gewusst, unter was für Umständen. Oder das ist ja schon auch noch ein Faktor. Man kann ja auch über Sterben reden, aber man hat ja keine Ahnung, was für ein Szenario das irgendwie wahrscheinlicher ist als vielleicht andere. Und jetzt in dem Fall hat man wie schon mal gewusst, okay, klar kann es auch etwas anderes sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass deine Mami eigentlich an den Folgen von dieser Krankheit wird sterben, ist doch relativ hoch. Also kann man auch relativ viel konkreter darüber reden, oder?
Ja, das ist ja so.
Wie ist es dann weitergegangen nach der Diagnose mit ihr?
Behaft mich jetzt nicht immer auf Jahr und so weiter. Ich weiss einfach, dass meine Mami sich dann relativ schnell bei Exit angemeldet hat, weil sie einfach gesagt hat, wirklich, Celina, das will ich nicht. Ich will kein Pflegefall werden. Sie ist aber dann eigentlich noch relativ weit gegangen. Man hält dann gleich irgendwo am Leben fest. Also, mein Gespür war, dass Mami früher geht. Aber sie hat dann gleich sich überwunden mit gewissen Sachen, mit Spitex und so weiter. Ist sie eigentlich weiter drüber gegangen, als was ich erwartet hätte. Was ich sehr froh bin, um die Zeit natürlich. Aber, ja, sie hat sich bei Exit angemeldet. Und dann hat man sich mit dieser Krankheit nur mal anders auseinandergesetzt, als was die Grossmami hatte. Da bin ich auch wieder noch jünger gewesen. Und, dort hat es dann wirklich so ein bisschen angefangen, über den Tod reden, ja.
Was für Beeinträchtigungen hat sie denn dort schon gehabt, wo du gefunden hast? Das erstaunt mich jetzt, dass sie das tatsächlich noch aushalten mag. Also wie ist sie denn zu weh gewesen?
Dort ist sie im Bett gelegen, Bettlägerig. Also wirklich, der Kopf ist da gewesen, fast 100%. Aber der Körper hat versagt. Sie hat sich müssen, man hat so ein bisschen die Wohnung umgebaut, so ein bisschen, ja, in eigen, wie sagt man, also, wir haben das selber, ihre Mann hat das selber ein bisschen umgebaut, dass sie so die Pfosten in der Wohnung hat und sich noch irgendwie kann aufs WC, ins Bad hieven, also alles sehr kurze Distanzen. Ja. Aber im Prinzip hat sie nicht mehr können laufen.
Ja. Also, und dann hat sich auch der Lebensraum, der tut sich natürlich dann reduzieren, eigentlich, aufs Zuhause.
Der ist sehr klein geworden. Ja. Also, es ist wirklich am Schluss die letzten, also eben Monate, Jahre, es ist, ich habe die Zeit nicht mehr so auf dem Schirm, noch in dem Zimmer gsi, in dem Bett.
Mhm.
Ja.
Und das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Deine Mami war mal Fitnessinstruktorin gsi, gell?
Ja. Das war Powerfrau hoch 100 gsi, ja.
Und immer dann mit dir auf der Leutsch in der Disco. Und
nicht immer, aber ab und zu. Ja, definitiv. Nein, die hat wirklich jeden Seich mitgemacht und sie war durch und durch eine Powerfrau gsi. Also, der hat nichts vorgemacht. Und dann den Zerfall vom Körper zu sehen. Also mir und sie selber vor allem, das hast du nicht können tragen, also das hat sie nicht können tragen, das ist zu viel gewesen.
Mhm. Ja, ich denke immer, wenn es einem dort trifft, was irgendwie noch so fest zu der Identität gehört, ist es gerade noch mal härter.
Und sie hat nie aufgehört daran zu glauben, dass sie es doch noch schafft. Also sie hat den Lebenswillen gehabt. Sie hat nicht einfach aufgegeben und gesagt, gut, Exit, jetzt gar nicht. Sondern sie hat wirklich so viel probiert. Sachen, wo ich sage, gut, oder ich ein bisschen in Frage stellen. Aber sie hat so viel probiert, zu sagen, ich will die Krankheit loswerden. Und ich habe das so stark gefunden von ihr. Ich halt immer ein bisschen im Hintergrund, hey, ich hoffe es mega, aber ich habe es beim Grossmami erlebt. Es wird schwierig.
Und man weiss eigentlich, heilbar ist es nicht, oder?
Nein.
Das hat aber in dem Fall nicht bei dir nicht irgendwie zu einer Verzweiflung oder Ohnmacht geführt. Wenn du gemerkt hast, sie will jetzt wirklich gesund werden und du aber eigentlich gewusst hast, es ist leider gar nicht möglich. Du hast doch trotzdem gefunden, ja, es ist ja cool. Oder hast du dir manchmal gedacht, ach, eigentlich macht es mich ein bisschen hibbelig, dass sie das nicht akzeptiert?
Ja, beides. Ich bin viel im Zwiespalt gewesen, wo ich gedacht habe, hey, ich würde es dir, uns, so wünschen. Ich würde es dir so wünschen. Und ich glaube an die Macht der Gedanken, dass man wirklich mega, mega viel kann erreichen, wenn man fest an etwas glaubt. Und gleich durch die Geschichte mit dem Grossmami, wo ich gesehen habe, wie es weitergeht, dass es einfach nicht heilbar ist und es gibt einfach nichts. Bin halt immer ein bisschen in den Modus gekommen von, hey, ich wünsche es dir so sehr, ich wünsche es uns, aber ich glaube nicht 100% daran. Aber ich habe sie natürlich unterstützt in ihrem Vorhaben von Meditation, von Heiler und nur mal Killen am Schluss, obwohl sie die letzte war, die in Killen ist. Aber ich habe gefunden, hey, wenn es dir gut tut, ich bin da, natürlich.
Und was sie ja, glaube ich, schon geschafft hat, ist noch so viel Leben aus dieser Zeit rauszupressen, wie es gegangen ist.
Das hat sie 100% gemacht. Da haben wir sie auch hoffentlich gut unterstützt. Wir sind viel bei ihnen gewesen, bei ihr gewesen, mit den Enkeln und so weiter. Sie ist jetzt nicht mehr wahnsinnig rausgegangen. Also, man hat sie manchmal müssen zwingen, so, jetzt hockst du in den Rollstuhl und ab raus. Hat sie nicht gern gemacht, auch ein bisschen aus Scham, was ich verstehe. Aber sie ist so ein Freudemensch gewesen und hat eigentlich auch in dieser Scheiss-Situation, einfach das Beste rausgeholt und gefunden, hey, ich will einfach noch die Zeit, die ich noch habe, mit euch geniessen. Und wenn ich nur da liege, noch mit euch noch das Panache trinke.
Das ist eigentlich ein wundervolles Vorbild, oder?
Mega.
Ja.
Mega.
Mega schön. Mhm. Hey, und trotzdem ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo sie gesagt hat, und jetzt mag ich nicht mehr. Und jetzt mache ich einen Termin, um mit Exi zu sterben. Wie war das?
Ich war im Geschäft, habe einen Anruf gesehen, was nicht so ungewöhnlich war, weil wir uns jeden Tag gehört haben, ob es telefonisch oder auf SMS. Und ich dachte, ja, jetzt warte mal, jetzt gehe ich heim und Leute reden nachher zurück. Dann bin ich heim und dann angerufen. Und dann hat sie gesagt, Celina, am Mittwoch gehe ich. Ach so, schön, wo ich? Mit, ohne Rollstuhl, was soll ich machen? Nein, ich gehe mit Exi, ich habe einen Termin abgemacht. Und dann war eigentlich noch alles okay gewesen, weil es ist noch nicht runter. Völlig nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, Mami, ich weiss es noch. Ich habe gesagt, gut, Mami, jetzt muss ich halt das Telefon abhängen. Ich muss schnell das irgendwie sortieren. Ich komme jetzt nicht raus, was du mir gerade gesagt hast. Und dann ist ein Zusammenbruch gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es wirklich so. Deine Mami stirbt in 5 Tagen. Also, what? Und dann haben wir telefoniert und dann bin ich so in den Funktionsmodus gekommen von, okay, Mami, was kann ich für dich machen? Ich habe mich komplett zurückgestellt. Was kann ich jetzt machen? Ja, es wäre schön, wenn er noch vorbeikommt. Ja. Moment, dann mache ich nicht Zeit, ja. Natürlich. Und dann war es, Brüder informieren, Frau informieren, Sachen packen und gehen.
Also, und das sind tatsächlich noch 5 Tage.
Mhm.
Wow. Mhm. Das ist unheimlich wenig.
Ja. Das ist sehr wenig, ja.
Ja. Und dann sind sie zu ihren Zügeln, sozusagen.
Mhm.
Also,
Zügeln. Haben wir noch so eine, ja, mal eigentlich Zügeln. Jetzt haben wir noch so ein bisschen, ja, Familien-WG gemacht. Mhm. Und, ja, die letzten Tage miteinander genossen.
Und wie haben wir das gemacht? Also, dann haben wir noch 5 Tage miteinander und dann, also, ich weiß nicht, dann starten wir am Morgen auf. Okay. Countdown läuft.
Mhm.
Und was macht man dann so?
Durch das, dass sie nicht so viel wollen, raus, haben wir uns eigentlich in dem Schlafzimmer ein bisschen eingerichtet. Hey, es war völlig surreal gewesen. Mein Bruder und ich haben unsere Sachen gepackt und gegangen. Und es war jetzt nicht gewesen, dass wir schon irgendwie Tage oder Stunden gezählt haben. Es war einfach mal ein Ankommen gewesen, mal bei Mami, wie wir es x-mal auch schon gewesen sind, haben uns eingerichtet. Wir haben natürlich, wo wir reingekommen sind, ist einfach mal zuerst losbrüllen. Das ist, glaube ich, klar. Einfach mal schnell so, what the hell is going on? Und dann ist es dann aber auch schnell wieder in eine mega gute Stimmung hineingegangen, mit Lachen, mit zum Mittagessen. Der Mann hat dann schon etwas gekocht und dann hat man ein Panache zusammen getrunken. Und dann, ja, hat man sich einmal ein bisschen angetastet, so, hey, was geht eigentlich ab? Und dann bist du eigentlich schnell einmal in Modus gegangen, wenn wir besprechen, was wir jetzt die letzten 5 Tage noch machen wollen. Also, oder was willst du machen? Bist du dann schnell auf dieser Schiene gewesen? Ja.
Ja, ich nehme an, du willst ja die auch so gut wie möglich noch nutzen. Mhm. Und im Sinn von der Mutter, oder?
Mhm. Ja, eben durch das, dass ich mich recht in den Hintergrund gestellt habe, also mir ist es einfach wichtig gewesen, was will meine Mami noch? Und für sie war es einfach gewesen, Zeit zusammen verbringen, Musik hören, lachen, essen, einfach sein. Mhm. Ja, viel mehr haben wir gar nicht mehr gemacht, aber wir sind da gewesen.
Hast du das noch geniessen, richtig?
Das ist eben schwierig.
Scheissfrage.
Scheissfrage,
ja.
Ja. Ich weiß nicht, warum
es mich lacht. Zu der nächsten Frage.
Nein, es ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage. Rückblickend nerv ich mich ab mir selber, dass ich so in den Funktionsmodus gegangen bin. Nicht als Bestatterin, aber so als, ich nehme mich zurück und will meiner Mutter die Bühne lassen. Also, eine schöne Bühne. Ich will schauen, dass meinem Bruder gut geht. Ich will schauen, dass der Mann von meiner Mami gut geht. Und habe mich komplett hintereinander gestellt. Und eigentlich immer ist alles gut gewesen und nein, das kommt gut, ich bin da. Das hat gestummen in dem Moment, weil sonst hätte ich es nicht so gemacht. Ich ticke einfach so. Rückblickend, Monate später oder Wochen später, nachdem es Mami gegangen ist, habe ich den Zusammenbruch gehabt. Und dort habe ich gemerkt, ich glaube, du hast nicht alles ganz so gut gemacht oder richtig gemacht. Aber es gibt halt einfach auch kein Rezept für, was ist richtig, was ist falsch?
Genau, das wäre jetzt gerade mein Veto gewesen, oder? Also ich glaube auch, richtig und falsch gibt es nicht. Und in dem Moment, ja, und das hast du wahrscheinlich auch richtig jetzt auch wieder können dir zugestehen, hast du sicher das gemacht, was du in dem Moment für richtig gehalten hast. Mhm. Und dann ist es das auch gewesen.
Mhm.
Und gleich finde ich, hat man schon auch vorne sehr rausgehört, du hast das Zepter übernommen, du hast organisiert und gemacht und da hat es dir vielleicht aber auch ein bisschen geholfen durch die Zeit, durch so wie eine Aufgabe zu haben. Du bist Bestatterin in der Familie, ja. Oder?
Ja, richtig. Und die Arbeit habe ich übernommen. Oder das habe ich einfach übernommen. Ich war wirklich mehr im Modus von Bestatterin, eben rückblickend. Mhm. Ich habe nachher Abschied genommen, wo sie verstorben ist. Da in der Räumlichkeit auf dem Krematorium Nordheim, wo man auch sehr viel noch gebracht hat, zurückgegeben hat. Aber eigentlich im Modus von diesen 5 Tagen bin ich am Organisieren gewesen und eben einfach am Schauen, dass es allen anderen gut geht. Mhm. Es ist, wie es ist. Es ist okay heute.
Mhm. Ja, und ich glaube, man kann auch für die Zukunft lernen, auch wenn ich natürlich ganz fest hoffe, dass so eine Situation nicht mehr auftritt. Aber das Learning kann man ja auch auf andere Situationen anwenden. Du bist ja dann auch dabei gewesen, wo deine Mami tatsächlich gestorben ist. Also quasi nicht nur vorher und nachher, sondern auch in dem Moment. Sind noch mehr Leute dabei gewesen?
Es war mein Bruder dabei gewesen, es war ihre Mann dabei gewesen, eine Freundin von ihr und 2 Personen von Exit. Mhm. Ja.
Ich möchte eigentlich gar nicht auf irgendwie Details und Ablauf eingehen, aber mich würde es interessieren, was für eine Stimmung habt ihr gehabt miteinander?
Wir haben eigentlich fast bis zum Schluss eine gute Stimmung gewesen, aber es war auch eine sehr lockere Stimmung gewesen. Es ist auch noch gelacht worden bis eine halbe Stunde vorher. Und eigentlich, wo dann die Leute gekommen sind von Exit, dort hast du gewusst, jetzt ist es soweit. Und dann ist es eine brutale Ruhe geworden. Ich glaube, jeder ist so in sich selber nochmal reingegangen. Oder wir sind ins Mami reingegangen, dass wir einfach gefunden haben, hey, eben weniger ist mehr jetzt vom Reden her, sondern einfach, sie muss jetzt den Flow vorgeben, weil es ist ihr Tod. Sie weiss jetzt, in einer halben Stunde ist sie einfach nicht mehr da. Und es ist eine mega, es ist eine Ruhe da gewesen. Es ist eine starke Ruhe da gewesen.
Und nachher hast du sie noch bestattet. Hat dir das nebst dem, dass es dir geholfen hat, quasi ein bisschen von deinen Emotionen zu flüchten, auch noch mehr, auch noch anders geholfen? Also ist es für dich dann doch auch noch ein Moment geworden, wo du hast können, dich verabschieden, oder? Das ist ja wie etwas, also kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man nicht Bestatterin ist, schon gar nicht, aber wahrscheinlich auch sonst nicht die eigene Mutter zu bestatten.
Ich glaube, ich war auch dort im Funktionsmodus gewesen, weil ich mit meinem Bruder zusammen und mit meiner Frau zusammen meine Mami eingebettet in den Sarg. Und da bin ich natürlich auch völlig in die Funktion hineingegangen von der Bestatterin. Ich habe gewusst, wie die Handgriffe funktionieren, was wir machen müssen. Immer geschaut, ist es für alle stimmig, ist es nicht zu viel und so weiter.
Und hast du wahrscheinlich allen müssen sagen, wie sie es jetzt machen müssen?
Richtig. Also ich bin da völlig eigentlich im Bestatterinnenmodus gewesen. Eigentlich bis zum Punkt, wo wir sie mit dem Sarg ins Auto geladen haben. Wir sind auf Zürich gefahren, wir haben ihre Musik laufen lassen, wir sind auch durch Schwammendingen gefahren, weil sie dort aufgewachsen ist, mit Techno-Sound. Aber alles eben immer so ein bisschen im Funktionsmodus. Brüder hockt nebendran, noch nie mehr Bestatterfahrzeug hockt. Hoffentlich überlebt er es. Und Mami hinten drin, es ist so surreal gewesen. Es ist eigentlich heute noch surreal. Du fährst mit deiner Mutter von Solothurn auf Zürich mit Technosamt und den Brüdern nebendran. Also, kann man Schönes vorstellen. Es ist so mega surreal. Und eigentlich bin ich wirklich für mich erst angekommen, auch in der Emotion, wo wir sie da unten in einen Aufbahrungsraum reingetan haben. Den Sargdeckel weggenommen haben und so à la, jetzt bist du angekommen. Du bist wieder daheim. Du bist wieder in Zürich. Es war wirklich Zürich-Mädchen gewesen. Jetzt bist du wieder da und da ist der Moment gekommen, jetzt kann ich loslassen. Weil ich tolle Menschen um mich herum hatte, ob das Arbeitsgespännchen sind, Familie, Freunde natürlich. Und dort habe ich gemerkt, so, jetzt kannst du Bestatterin gehen lassen, jetzt darfst du Tochter sein.
Und jetzt liegt sie da in dem Raum, wo sonst andere Verstorbene liegen und jetzt ist es so scheisse wahr.
Nummer 13, das bleibt. Der Aufbahrungsraum 13, ja. Ja, das ist einfach... wir haben uns Zeit genommen, wir haben noch, glaube ich, 3, 4, 5 Tage, ich glaube, 4 Tage haben wir sie noch im Aufbahrungsraum gehabt. Das war mir unglaublich wichtig gewesen. Und das ist auch etwas, wo ich heute noch den Menschen sage, die jemanden versterben, nehmt euch die Zeit vom Abschied. Weil ich erfahre immer wieder, nein, wir haben Abschied gesagt, ist gut, können kremieren. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist mir wichtig. Ich will es nicht aufschwätzen, auf keinen Fall. Aber ich sage immer, hey, macht euch Gedanken, es ist der letzte Moment, wo ihr von dem Körper, und ich sage bewusst Körper, weil ich finde das, oder glaube, dass die Seele schnell draußen ist, aber ihr habt den Körper 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre kennt. Nehmt Abschied, weil nachher ist es vorbei. Und die 5 Tage sind schön gewesen. Aber als meine Mami dann in den Ofen gegangen ist, habe ich gedacht, Scheiße, jetzt kannst du sie wirklich nie mehr anschauen. Du kannst sie nie mehr anlangen. Das ist verdammt hart. Darum, ich nicht pochen, es klingt ein bisschen hart, aber klingt euch bewusst verabschieden. Es ist mega, mega wichtig für die Trauerverarbeitung.
Gibt es noch andere Sachen, die du aus deiner eigenen Erfahrung gelernt hast, die du jetzt in deinem Beruf irgendwie noch mal ein bisschen anders handhabst als vorher?
Hey, was mir am meisten gezeigt hat durch die eigene Geschichte, ist einfach, dass Trauer mega individuell ist. Es gibt einfach kein Rezept. Vorher, als ich das Erlebnis noch nicht hatte, war es so, ja, nein, bei uns ist alles gut, wir trauern, ist gut, ist alles durch und so weiter. Und ich merke auch heute, dass ich immer wieder mal Leute abhole, wo sie haben das Bedürfnis zum Loslassen, rauslassen, brüllen. Die stärksten Männer hocken bei mir in der Beratung und brüllen am Schluss. Weil ich einfach finde, hey, ihr dürft es zulassen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von, eben, man darf Trauer nicht zeigen, es ist eine Schwäche, und dann heisst es, geht dann schon wieder. Das hat man schon gezeigt durch die eigene Geschichte, hey, es ist voll in Ordnung. Trauer hört nie auf, das wird dich das ganze Leben lang begleiten.
Ja, und sie ist da. Ob jetzt du brüllst und es rauslässt oder nicht, sie geht nicht einfach weg.
Sie geht nicht weg.
Sie bleibt und findet ihren Weg.
Ja. Ich höre immer wieder, hast du jetzt fertig? Also, ich höre immer wieder, aber ist jetzt fertig, bist nicht mehr so traurig? Ich werde das Leben lang traurig sein. Mhm. Trauer ist keine Schwäche. Es ist ein Echo von einer Liebe. Mhm. Das hört nie auf. Das ist einfach ein Stück Herz, das nicht mehr da ist. Und mit dem musst du einen Umgang finden. Und das gelingt mir heute sehr, sehr gut. Aber aufhören zu trauern werde ich nie im Leben.
Mhm. Und was hilft dir denn in der Trauer?
Hey, eigentlich das Gleiche, wie ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe. Es ist, ich brauche viel Zeit für mich. Ich gehe raus, ich gehe laufen. Musik finde ich so etwas, wo mich einfach mega berührt, wenn ich meinen Sound hören kann oder einmal eine Mami ihren Sound. Aber Gespräche mit Freunden, mit Familie und auch Freunden, die irgendwie vielleicht einmal nach einem Jahr fragen, hey, wie geht's dir mit der Situation mit der Mami? Und nicht einfach so die 3-Wochen-Frist so, ja, jetzt ist es etwa durch, jetzt muss ich nicht mehr fragen, sondern wirklich so die Menschen, die bei dir sind und dann nach einem Jahr noch fragen, so, hey, Scheiße, gell, tut immer noch weh. Ja.
Ja, das ist etwas, was ich viel höre, auch von Gästen im Podcast, dass es einem auch ein bisschen einsam macht. Man ist in der ersten Zeit fest getragen und kommt ganz viel, also im besten Fall natürlich, ganz viel Mitgefühl und Empathie über und es geht auch recht schnell. Und dann ist das einfach weg, weil, und auch das ist verständlich, die Leute einfach zu ihrem Alltag zurückkehren. Ja. Und wie, ich habe salopp gesagt, wie vergessen, dass da ja noch ein Verlust passiert ist im Umfeld. Ist das etwas, wo du auch ein bisschen versuchst zu beeinflussen in deiner Arbeit?
Das ist schon schwierig zu sagen. Was heisst beeinflussen? Ich habe ja dann schlussendlich mit den Angehörigen nicht wahnsinnig lang zu tun. Also es ist ja nicht so, ich bin keine Trauerbegleiterin, es ist ja nicht, dass ich irgendwie Kontakt aufrecht erhalte und über Wochen später noch mit denen in Kontakt trete. Aber ich probiere in der Beratung oder auch in der Abholung, wo ich ein Verstorbenes daheim gehe, hole, die Leute schon ein bisschen sensibilisieren von eben dem Abschied. Wie wichtig der kann sein. Du spürst es ja dann auch schnell raus, wenn jemand sagt, nein, ist okay. Schon lange krank gewesen, wir haben uns schon verabschiedet. Hey, da gehe ich nicht Zeug sagen, aber du spürst in einer Situation, wo kannst Stabilität geben, wo kannst vielleicht einmal sagen, hey, können wir doch nachher noch im Krimi vorbei und dann können wir noch mal miteinander reden, wir können zusammen zum Verstorbenen gehen. Ja, ein bisschen so. Es ist halt einfach eine kurze Zeit, wo du mit den Angehörigen in Kontakt bist und dort probiere ich, das volle Paket reinzupacken.
Man hat es jetzt schon ganz fest gemerkt, obwohl du wirklich viel Schwieriges erlebt hast und auch in deinem Beruf immer wieder ganz krasse Situationen siehst und viel Einsamkeit auch siehst, hockst du irgendwie kein lebendig da.
Gott sei Dank, ja.
Kein Vorwurf, sondern ein Kompliment. Und lachst mega gern. Wie wichtig ist dir der Humor?
Mega. Also die Leute, das kennen mich doch, ein paar da drin, die wissen, ich habe es gerne lustig und Humor. Es ist mega wichtig. Also es gehört im Privatleben komplett dazu. Es gehört aber auch in unserem Bestatterinnenalltag voll dazu. Also ich muss immer betonen, wir lachen nicht über Verstorbene, über Angehörige. Aber es gibt Situationskomik, wo wir auch mal grölen können, wenn wir gerade irgendein Verstorbenes in der Hand haben. Das gibt's, aber das tut mega, mega gut. Und es ist einfach auch für uns Psychohygiene, die vom Morgen bis am Abend mit dem Tod konfrontiert sind. Und ich rede auch mit den Verstorbenen im Sarg und finde, sag, Frau XY hätte jetzt im Fall da, glaube ich, auch gerade den Plausch gehabt. Oder, schau, jetzt lächelt sie sogar noch. Es ist einfach so, ja. Wir gehen da sehr würdevoll, pietätvoll, aber auch mit einem, ja, gewissen Humor mit dem um. Sonst würdest du es nicht so lange machen.
Ja. Ja. Ich glaube eben auch, dass auch das Lachen, ähnlich wie das Brüllen, irgendwie kann etwas lösen, absolut, oder? Ich glaube, alle, die schon mal an einer Beerdigung waren, und erlebt haben, dass es irgendwie zu einer, aus irgendeinem Grund lustigen Situation gekommen ist, und ja, dann hat man können lachen. Mhm. Wie verbindend das auch kann sein.
Absolut.
Und hilfreich, ja, genau. Ich habe noch zwei ganz konkrete Fragen an dich. Ich möchte aber vorher nochmal in die Körper hineinschauen.
Oh!
Das Schreiben ist schnell
gegangen. Mega schnell!
Das ist Wahnsinn.
Das Glas ist noch nicht leer. Da, schau.
Ich nehme einmal noch das raus. Oh, das ist einfach der Susanne Moser. Danke, Susanne, dass du Fragen beisteuerst. Ich habe wirklich... Wo bist du denn da?
Sehr schön.
Wenigstens... Das paar. Ich habe noch Schiss gehabt, dass gar keine kommt.
Danke, Susanne.
Danke. Was haben Sie für sich aus den Interviews, die Sie schon geführt haben, nehmen können? Was hat sich dadurch in Ihrem Leben verändert? Hui, wo fange ich da an? Also was ich rausnehmen konnte, ist so ein bisschen eine Demut, weil ich auch mit Menschen rede, die natürlich wirklich zum Teil wahnsinnig verrückte Sachen erleben. Und das nicht nur teilen, weil es ihnen selber gut tut, sondern weil sie möchten, dass andere sich gestützt fühlen, dass sie können mit anderen ihre Schicksal teilen können. Und das wird ja dann auch sehr geschätzt. Und ich denke immer, wenn jemand so viel Verrücktes erlebt und dann auch noch Bereitschaft hat, zum anderen irgendwie etwas Gutes zu tun, indem dass sie tröstende Worte findet und ihre eigenen Erlebnisse teilen, das finde ich immer total berührend. Und verändert in meinem Leben hat sich, also jetzt nicht extrem viel, aber dass ich wie so merke, wie viele Verbindungen dass ich eingegangen. Also, dass es wirklich eben Verbindungen sind. Also, in diesen Gesprächen rede ich ja manchmal auch mit Leuten, die ich vorher nicht kenne. Aber es ist dann so intim, dass in der kürzester Zeit wirklich eine Form von Beziehung entsteht, die mich jedes Mal unfassbar flasht. Und ich jetzt wie so lerne, dass ich eigentlich viel, viel mehr so enge Bindungen zu Menschen habe, als ich manchmal meine im Alltag, weil ich diese Menschen ja gar nicht immer sehe. Manchmal sind es einmalige Begegnungen und dann gibt es nachher noch zwei, drei Nachrichten und dann vielleicht 5 Jahre später wieder eine. Aber es bleibt wie bestehen. Es ist dann wie nicht weg. Ist das verständlich? So irgendwie so?
Für mich absolut, ja. Musst du Susanna fragen.
Ist das verständlich, Susanna? Danke dir. Also eben, anders gesagt, ich bin auch wahnsinnig dankbar für jedes von diesen Gesprächen. Magst du auch noch eine Frage nehmen?
Susanna, ist es von dir?
Wahrscheinlich schon.
Nein. Oh, sehr gut. Wie wird man Bestatterin? In Klammer Ausbildung, Fragezeichen. Kann man einen Tag mitlaufen?
Ah, da hat es eine
Schnupper- Kandidatin.
Entschuldigung, Schnupperlehrbewerbungen kann man gerade direkt hier der Celina abgeben.
Wir haben noch andere Bestatterinnen da. Würde zu Schaus Anfrage entgegennehmen. Danke vielmals. Wir schauen, dass wir das anbieten können, dass man mal einen Tag mitfahren kann. Mitlaufen wird schwierig. Die Stadt ist gross. Aber das kann man sicher einmal machen. Ich wäre froh, wenn so Anfragen kommen, bitte erst ab dem Frühling wieder. Jetzt kommt gerade die strengste Zeit bei uns.
Und nicht am Abend um 9 Uhr.
Oder mal genau, unbedingt. Nein, das tun wir durchaus, wenn möglich, anbieten, dass man da mal reinschauen kann. Und wie wird man Bestatterin? Es ist ein absolut Quereinsteigerjob, Quereinsteigerberuf. Wir haben da ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Branchen. Es hat ein bisschen auch mit Glück zu tun. Also, es ist jetzt nicht eine Stelle, wo 4-5 Mal im Jahr ausgeschrieben ist, sondern ich glaube eben, du musst einfach gerade den richtigen Moment verwischen, wo eine Stelle frei ist, weil das doch auch ein Beruf ist, wo die Leute mega gern mega lang machen. Die Ausbildung ist so, dass man 3 Jahre muss im Bestattungswesen geschafft haben und dann kann eine Prüfung. Wie Elena ganz am Anfang gesagt hat, habe ich das jetzt eben gerade gemacht, die Prüfung, jetzt nach 5 Jahren, weil es sich ein bisschen überkreuzt hat mit etwas anderem. Und dann kann man die Ausbildung machen und ist dann eidgenössisch diplomierte Bestatterin. Genau. Also die Lust hat oder der, meldet euch
bei mir. Und wir wünschen ganz viel Erfolg. Liebe Celina, irgendwann trifft es auch uns. Wie möchtest du dann bestattet werden?
Nicht wie aus der Kanone, aus die enttäuschen.
Das ist auch nicht wahnsinnig eine überraschende Frage, nehme ich an.
Ich rede natürlich selber an daheim über was passiert nach dem Tod oder was will ich denn, wenn ich irgendwann sterbe. Für mich ist aktuell sicher eine Kremation vorgesehen. Ich würde gerne einfach verbrennt werden, weil ich es mega gerne warm habe. Und nachher ist es mir ehrlich gesagt nicht wahnsinnig wichtig, was mit meiner Asche passiert, weil für mich ist Anführungs- Schlusszeichen nur noch der Körper, weil ich einfach für mich fest davon ausgehe, dass meine Seele, meine Energie irgendwo in dem Universum wird sein. Ich werde immer wieder zurückkommen und euch alle beobachten. Aber der Körper an und für sich, es ist mir jetzt nicht, ich bin jetzt nicht, eine schöne Vorstellung, ich gehe gerne wandern. Ich fände es jetzt noch eine schöne Vorstellung, irgendwie die Asche auf einem Berg zu verstreuen.
Damit wir wandern müssen, um bei dir zu sein.
Absolut. Danke. Richtig. Ja. Genau, dass ihr etwas macht für die Fitness. Nein, ich sage, das ist dann für die Angehörigen, Frau, Partnerin und so weiter, das müssen die entscheiden. Das ist mir wirklich relativ gleich.
Und was möchtest du noch erleben, bis es dann so richtig warm wird?
Warte, ich hol die Liste raus. Hey, was will ich erleben? Ich will einfach jeden Tag mit einem Lachen aufstehen, dankbar sein für alles, was ich einfach habe. Ich habe so einen schönen, guten Beruf. Ich habe so viele liebe Menschen um mich herum. Lerne immer wieder neue Menschen kennen, wo mich auch irgendwo mega berühren. Und ich glaube, wir bleiben in Kontakt und nicht erst in 5 Jahren dann wieder einmal. Hey, das motiviert einfach ein bisschen gelassen sein, nicht alles immer so ernst nehmen im Leben und springet nicht auf den Bus, der nächste kommt. Also wirklich easy. Das Leben zieht so schnell an uns vorbei, wir müssen es bewusst leben und eine gute Portion Nächstenliebe einfach mit in die Welt tragen.
Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Celina, dass du all das noch ganz, ganz lang kannst erleben und leben Danke. Und geniessen. Danke für das wundervolle Gespräch. Ich hoffe, dass ihr alle auch so viel mitnehmen könnt wie ich aus dem Gespräch. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Und danke auch für die Fragen. Wir sind jetzt noch einen Moment da und wir freuen uns auf Begegnungen mit euch. Und weil es jetzt, auch wenn es lustig war, etwa die auch intensiv geworden ist, möchte ich einfach das noch sagen, bevor ich ganz zum Schluss komme, schaut euch gut. Wenn ihr jetzt heute Abend noch irgendetwas braucht, um mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, dann, und sei es nur ein nettes Wort oder einen warmen Blick, dann kommt, schaut auch aufeinander, hebt euch Sorge, hebt dem Leben Sorge. Wir sind, wie gesagt, noch ein bisschen da, auch zum Lachen und Anstossen. Man muss nicht unbedingt mit uns über den Tod reden, man darf auch über anderes reden. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne noch Danke sagen. Danke natürlich dir, Celina Schneider, für deine Offenheit und das wundervolle Gespräch und die tolle Zusammenarbeit. Und ich muss an dieser Stelle sagen, Celina hat jetzt nicht nur da die letzte Stunde performt, sie hat wahnsinnig viel von dieser ganzen Organisation von heute Abend gemacht und erledigt. Und sie hat gestern den ganzen Tag Tisch aufgestellt und alles organisiert. Danke vielmals. Danke auch am Krematorium Nordheim und damit am Bevölkerungsamt von der Stadt Zürich, dass wir heute Abend da sein dürfen. Danke am Friedhofforum, wo uns nicht nur, also Friedhofforum von der Stadt Zürich, für die, die es nicht kennen, die haben uns nicht nur ideell und kommunikativ unterstützt, sondern wir hocken auch auf ihren Sessel, auf ihrem Teppich und werden von ihren Skiwerfern beleuchtet, sonst müssten wir da jetzt am Boden hocken, im Schneider sitzen oder so. Also danke am Friedhofforum, danke an Matteo Kaiser, heute Abend hat er dafür gesorgt oder ist immer noch dabei, dass alles funktioniert und dass die Aufnahme vor allem so gut wie möglich tönt, wo ja dann Ende Monat im letzten Stündli wird veröffentlicht werden. Danke an Elena Oswald und Livia Schneider, die den Apero vorbereitet haben. Und nochmal danke an Livia Schneider und auch an Regula Kollar fürs in Empfang nehmen der Leute. Ein schönes Empfangskomitee haben wir da gehabt. Herzlichen Dank, Gabriela Meissner. Sie hockt da zuvorderst. Gabriela Meissner von Onda Productions, die auch den Polypod hat. Sie ist heute Abend eben mit der Kamera unterwegs und macht Fotos. Danke für das. Danke für die tolle Zusammenarbeit und auch für die Freundschaft nebenbei gesagt. Nein, hauptsächlich gesagt. Danke herzlichst, Alva Hagner. Du hockst immer noch dort hinten auf den Stegen. Danke vielmals. Du hast nicht nur dem Abend heute, dem letzten Stündli von heute Abend den Boden bereitet, sondern überhaupt am letzten Stündli, ja, jetzt muss ich gerade wieder aufhören, fangen an brüllen. Danke vielmals für alles. Danke dem Verein Onda Productions. Wie gesagt, wenn ihr unsere Arbeit möchtet unterstützen, ist das die einfachste Art und Weise. Werdet einfach Mitglied von Onda Productions. Ihr findet Infos vorne, aussen und online. Und danke allen zusammen, die jetzt dann bald 5 Jahre mir gut zureden, immer wieder, zum dranbleiben mit dem letzten Stündli und an alle, die regelmässig hören oder auch unregelmässig und mit mir über das Sterben reden.
Darf ich auch noch etwas sagen?
Das darfst du.
Darf ich? Schnell reinreden, mache ich gerne. Könnt Leute bestätigen. Danke dir, Elena. Die beste Podcasterin auf dieser Welt. Wir haben jetzt doch sehr viel Zeit da miteinander verbracht. Persönlich, telefonisch und so weiter. Und was du da leistest mit deinem Podcast, mit den Themen, die du da auf die Bühne bringst, Chapeau, wirklich. Ich glaube, das hätte mal den ersten Applaus verdient.
Danke vielmals. Danke, Celina. Ich sage nur noch etwas. Das war das letzte Stündchen gewesen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil es zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Das ist Celina Schneider. Bis bald.